Ja, lange habt ihr nichts von uns gehört. Die Sommerpause ist aber jetzt auch auf diesem Kanal vorbei. Und ja, wir haben Neuigkeiten. Flutlicht und Flipcharts, ganz klar, wird's weitergeben. Aber Boris, monatlich in Zukunft. Und wir können euch noch nicht genau verraten, was es ist. Aber wir basteln auch noch an einem weiteren Podcast-Format auf diesem Kanal. Und vielleicht habt ihr schon mitgekriegt, es wird einen weiteren BVB-Podcast geben. Der heißt Gefühlt Abseits. Könnt ihr gerne mal, wo immer ihr Podcast hört, mal eingeben. Ihr findet ihn bestimmt. Der ist nämlich die erste Folge auch schon draußen. Wie gesagt, Gefühlt Abseits. Hier seid ihr richtig bei Flutlicht und Flipcharts. Wir freuen uns, dass wir zurück sind mit, ja, nicht irgendeinem Gast, wenn wir schon uns aus der Sommerpause wieder melden. Wir sprechen heute mit jemandem, der ja Borussia Dortmund wirklich so gut wie aus jeder erdenklichen Perspektive kennt. Von der Südtribüne über die Geschäftsstelle tatsächlich bis ins Präsidium. Er war Teil der aktiven Fanszene, hat auf Clubseite die Fanbeauftragten und Antidiskriminierungsarbeit des BVB maßgeblich mit aufgebaut und geprägt, sowie ja als Leiter der Stabsstelle Corporate Responsibility bis 2022 die gesellschaftliche Verantwortung von Borussia Dortmund, ja, kann man sagen, verstetigt.
Genau so ist es. Heute ist er mit seinem ja eigenen gemeinnützigen Unternehmen unter dem Namen What Matters selbstständig, konzipiert unter anderem historisch-politische Bildungsarbeit und seit November 2025 ist er auch Stellvertreter, ganz offiziell, unseres Präsidenten Hans-Joachim Watzke im e.V. Wie dieser außergewöhnliche, kann man glaube ich schon sagen, schwarz-gelb geprägte Lebensweg überhaupt zustande kam und was ihn bei all dem immer noch nach wie vor antreibt, all das erzählt uns jetzt Daniel Löcher. Ich bin Boris Dawidowski.
Und ich bin Christoph Böhkamp.
Viel Spaß bei unserem Gespräch.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Daniel, jetzt haben wir einiges gehört, was du so machst den ganzen Tag. Und nach meiner Information hast du ja auch noch Frauen und Kinder. Wie viele Stunden hat dein Tag?
24. Hallo, erstmal auch von mir.
Kommst du so klar mit den 24 Stunden?
Wenn man das austariert, was normalen Schlaf angeht, dann auf jeden Fall nicht. Aber ich komme ganz gut zurecht tatsächlich damit.
Sehr gut.
Auch die Familie kommt nicht zu kurz.
Das freut mich zu hören. Wir haben ein bisschen was in dieser Saison geändert an diesem Format, aber wir starten nach wie vor rein mit einer Schnellfragerunde. Von da komme ich her.
Aus Gerlingen in der Nähe von Stuttgart in Süddeutschland.
Oh, das hört man aber gar nicht mehr.
Nee, glücklicherweise, das habe ich verloren. Die Sprache habe ich verloren. Da bin ich tatsächlich geboren, also in Leonberg in der Nähe von Stuttgart. Und wie das Glück es so wollte, bin ich BVB-Fan geworden und mit 19 nach Dortmund gezogen.
Und dein erstes BVB-Spiel war wann?
Da streiten sich die Geister. Mein erstes Spiel im Westfalenstadion war 1994/95 gegen den VfL Bochum. Das weiß ich. Ich bin mir aber, wir sind uns unsicher in der Familie, weil ich war auch mal beim Auswärtsspiel in Stuttgart, ob das vorher oder in der gleichen Saison ein Jahr später hinterher war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vorher war. Aber eigentlich das prägendste Ereignis war tatsächlich hier auf der Osttribüne, letzte Reihe mit drei Karten. Meine Eltern und ich als kleiner Achtjähriger, noch nicht ganz neun, habe mich mit allem, was ich habe, in den BVB verliebt.
Ja, auch eine gute Saison zum Einsteigen, definitiv. Mhm. Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben.
Ich habe euer Briefing gelesen, hatte Angst vor der Frage.
Aber dann kommt jetzt
ich würde sagen, ich bin gesellig. Also ich mag es gerne, mit Menschen zu sein. Ich würde sagen, ich bin durchaus jemand, der gerne auch kreativ ist. Mhm. Und trotzdem bin ich auch ein totaler Familienmensch und mag lange, einfach so eine Basis zu haben an Freunden und Menschen um mich herum. Wie so ein Fundament von allem, was darüber hinaus passiert.
Okay. Wenn ich an die Südtribüne denke.
Dann denke ich an unglaublich viele tolle Spiele und ich glaube auch vor allem daran, dass die Südtribüne oftmals den Unterschied machen konnte und kann. Tatsächlich was, worauf ich überall auf der Welt angesprochen werde. Das ist ganz verrückt.
Bin gespannt, ob die Antwort jetzt zur Schnellfragerunde reicht. Erinnerungsarbeit bedeutet für mich?
Verantwortung zu übernehmen und Menschen einen Zugang zu einem Thema zu ermöglichen, den sie sonst nicht haben.
Okay, hat reingepasst. Nach Feierabend, du hast es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Nach Feierabend mache ich am liebsten?
In meinem Ehrenamt, wie gestern Abend, besuche ich die Tischtennisabteilung. Oh. Oder ich gehe zu den Handballdamen. Und ich lese super gerne, komme viel zu selten dazu. Ich mache super gerne Sport und habe einfach Zeit mit meiner Frau und den Kindern.
Du machst super gerne Sport. Meine Position auf dem Platz und warum?
Ich habe Fußball gespielt. Aktuell spiele ich immer noch freizeitmäßig, vor allem als Stürmer, was an der fehlenden Kondition liegt, aber doch immer der vorhandenen Technik und dem Spielverständnis. Es ist aber bitter geworden, wenn man älter wird, festzustellen, dass der Kopf noch weiß, wie es funktioniert, aber der Körper nicht mehr so schnell reagiert. Ich habe, als ich in der Jugend gespielt habe, ich am liebsten auf der 6 gespielt.
Okay.
Als Linksfuß.
Und heute im Sturm. An der Stadt Dortmund mag ich.
Die Menschen, die Herzlichkeit hier in der Stadt und tatsächlich aber auch das Zusammenspiel aus Stadt und Natur.
Du hast schon so viel gemacht, aber das würde ich gerne nochmal machen. Was gibt's da?
Ich würde gerne vor allem nochmal wieder mit dem BVB einen Titel feiern.
Das stand nicht im Briefing.
Nee. Witzigerweise, ich habe über ganz viele Dinge nie vorher gedacht, das würde ich gern mal machen und sie sind dann passiert. Und eigentlich würde ich gern das weitermachen, was ich gerade mache, weil es mir Spaß macht, mit der gleichen Weiterentwicklung wie in den letzten 20 Jahren.
Schön, jetzt bin ich gespannt. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gern mal einen Pilz an der Theke trinken.
Auch da würde ich es einfach auf mich zukommen lassen. Ich weiß aber, dass ich sehr gerne einen Pilz trinke mit Monchi von Feine Sahne Fischfilet.
Oh.
Und weil ich nicht sehr oft Alkohol trinke, ist das eigentlich so mit einer der wenigen Personen, mit der ich, wenn ich mal Alkohol trinke, dann auch tatsächlich Alkohol trinke. Also,
weil der ja gerade über sein Buch bewirbt. Hast du das gelesen schon?
Ja, habe ich schon gelesen.
Und, würdest du sagen?
Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, es zu lesen. Es ist ein ganz spannender Einblick und vor allem, ich finde, ein ganz wichtiger Debattenbeitrag, weil das wir auch vor allem in der Stadt und auch hier so bei uns vielleicht in Teilen mitbekommen, aber ganz vieles eben, also ich finde, was er schafft, ist eine Situation zu beschreiben, die über die Überschriften hinausgeht. Und wir nehmen so Zerrbilder wahr an ganz vielen Stellen und ich finde es von daher einen extrem wichtigen Beitrag und einfach super spannend zu lesen, weil es auch ein Einblick ist, den ich persönlich auch nicht habe, wenn ich ihn nicht durch Menschen wie ihn gespiegelt bekomme oder es dann eben lesen kann.
Kannst du, wer jetzt gar keine Ahnung hat, kurz in zwei Sätzen sagen, warum er das Buch, worüber er es geschrieben hat?
Es heißt Jenseits der Brandmauer. Es geht über sein Leben in Mecklenburg-Vorpommern, im kleinen Ort Jamen, der sozusagen von der ganzen Struktur Zerfall, fehlenden Arbeitsplätzen und sonstigen betroffen ist und wie er eben versucht, dort mit Menschen im Gespräch zu bleiben. Also wir können einfach sagen, wir reden nicht mit den AfD-Wählern, was in so einer mecklenburg-vorpommerischen Provinz eben nicht so einfach ist.
Wird schwierig, ja.
Und wie er mit dem Konflikt umgeht und auch wie das für ihn, wie es ihn challenged und wie er aber eben auch, er beschreibt eben auch super gut, was fehlt an Debatten und an Austausch miteinander, um vielleicht nicht in so einfache Schwarz-Weiß-Bilder zu verfallen und die einfachen Antworten irgendwie als dann die einzige Lösung zu sehen.
Ja. Wie immer in der Schnellfragerunde biegen wir irgendwo ab. Einfach weil wir, ja, es ist einfach immer so, unsere Gäste haben immer so viel gut. Spannendes zu erzählen, dass wir kriegen das nie hin.
Nee,
so,
kriegen wir nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, die einfachste haben wir uns zum Schluss aufbewahrt. Ja. Natürlich die Frage, wer ist denn der beste BVB-Spieler aller Zeiten für dich?
Michael Zorc ist für mich die Persönlichkeit des BVB.
Ja, ging dann doch schneller und einfacher, als ich dachte. Okay, aber ist doch gut. Super, Daniel, vielen lieben Dank schon mal dafür. Wir biegen nicht ab, sondern wir gehen jetzt einmal inhaltlich voll rein. Ein bisschen was haben wir schon von dir und über dich erfahren, aber wir fangen trotzdem nochmal ganz, ganz vorne an, zumindest was den BVB betrifft. Du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, erstes Spiel im Stadion oder was man meint, was dein erstes Spiel im Stadion gewesen ist. Wie bist du denn aber eigentlich zum BVB dann wirklich gekommen und wann wurde für dich persönlich daraus dann nur mehr als vielleicht ein Fan im Stadion zu sein? Gab es irgendeinen Moment, wo du gedacht hast, okay, der Club bedeutet mir doch vielleicht ein bisschen mehr als anderen Menschen?
den einen Moment gab es, glaube ich, nicht. Es gibt einen Prozess und für uns, mein Papa war selbstständig, der hat eigentlich Tag und Nacht gearbeitet tatsächlich. Für uns war immer das Fußball-Fan-Sein verbunden, ein Heimspiel mit 420 Kilometern, eine Strecke im Auto als Familie. Wir haben bei diesem besagten ersten Spiel einen Fanclub vom Niederrhein kennengelernt, in dem wir dann auch relativ schnell Mitglied geworden sind. Über den Fanclub haben wir 96 Dauerkarten bekommen. Dank meiner Eltern bin ich dieses Jahr 30 Jahre Mitglied und wir sind 1996 zu dritt eingetreten. Meine Schwester war am Anfang so ein bisschen rebellischer und hat sich dann erst ein Stück weit später angeschlossen. Am Anfang war das ein Familienausflug zu einem erfolgreichen Fußballverein mit allen Highlights, die man mitnehmen kann. Meisterschaft 95, 96, Champions League Finale 97. Und tatsächlich so der erste große Wandel, würde ich tatsächlich sagen, war 99, 2000 in der Saison, in der wir fast abgestiegen sind. Da sind wir als Familie zu fast jedem Spiel gefahren. Ich glaube, wir haben nur sonntagabends Rostock zu Hause, auswärts in Rostock verpasst. Und ansonsten war das so ein bisschen so tatsächlich meine Mutter, die immer von allen sich anhören musste, ihr Erfolgsfans, und wenn die mal nicht mehr Titel gewinnen, dann interessiert euch das ja auch nicht mehr und ist es euch nicht mehr wert, dahin zu fahren. Und das war so, nee, wenn, dann jetzt. Jetzt erst recht in einer schlechten sportlichen Situation. Und dann ging es eigentlich relativ schnell. Ich habe den BVB und das Stadion als laut kennengelernt und mit dem Abfall der Stimmung dann so rund um 2001, 2002 habe ich Jens Volke kennengelernt damals von TU und fand das als Jugendlicher super interessant und einfach spannend, mich zu engagieren. Und irgendwie ging es ja dann auch direkt nach der Meisterschaft 2002 irgendwie so in die nächste Krise und diese ganze, mein Schwager hat das Plakat für die Fanabteilung gestaltet, für diese Wir sind Borussia-Aktion, und wir sind freitagabends durch Kneipen gelaufen und haben Leuten gesagt, sie müssen ins Stadion kommen und sie müssen Mitglied werden, und wir haben die Fanabteilung damals gegründet. So, das sind so Punkte und ich glaube so Einschnitte, die aus heutiger Sicht so wie aus so einer anderen Welt klingen, also auch so diese Happy Meal Ticket-Kombo, die es damals gab, über die redet ja heute keiner mehr.
Wahnsinn, ja.
Und das sind 21 Jahre, es ist noch nicht so lange her. Ja, und das sind, glaube ich, so, das ist für mich so mit die prägendste Fanzeit. Und genau in diese Phase fiel das Ende meiner Ausbildung, das Kennenlernen meiner Frau beim Auswärtsspiel als meiner heutigen Frau. Dann irgendwie Fernbeziehungen und ja, so dieser Wunsch, ich will auch da wohnen, wo sich mein Wochenendleben und auch das in der Woche irgendwie wie stattfindet. Und ich glaube, das sind so die Kernpunkte, aber vor allem mit der Prägung der Familie zum Fußball zu fahren. Und mit den Eltern so unglaubliche Erlebnisse zu teilen.
Jetzt hast du gerade schon beschrieben, dass du sehr Fan geworden bist, dich sehr wiedergefunden hast. Also auch interessant, dass du gesagt hast, ich habe das Westfalenstadion als laut kennengelernt. Das war bei mir auch so der erste Eindruck. Ich war noch nie an so einem lauten Ort. Also bei mir war es schon Ende der 80er. Aber ich habe wirklich gedacht, was ist hier los? Und das darf man alles hier sagen? Ist ja Wahnsinn. Aber dann hast du ja irgendwo ab einem Punkt, warst du halt auch der Fan, der gemerkt hat, ich kann hier was verändern am Verein, an der Fankultur. Ich kann hier nicht nur stehen und Lieder singen, ich kann mehr bewirken. Gab es da einen Punkt, wo du gemerkt hast, ich kann das und ich will das auch?
Als ihr das gesagt habt, dass es eine Frage sein könnte, war so bei mir eine Überlegung, ja klar, es gibt so diese ganzen, also die existenzielle Krise 2004, 2005 wäre jetzt, glaube ich, so der logischste Schritt, an dem ich sagen würde, da habe ich das festgestellt, ich kann selber was bewirken. Und dann habe ich aber nochmal drüber nachgedacht und wir haben in den 90er Jahren auf der Südtribüne Becher gesammelt, um die Anwaltskosten für einen Fanclub-Mitglied, das im Gefängnis saß, und das wir als Fanclub immer wieder im Niederrhein am Gefängnis besucht haben, haben wir für den Anwalt Geld gesammelt. Und ich bin als kleiner Stöpsken quasi über die Südtribüne gerannt nach dem Spiel und habe Becherpfand gesammelt. Und wir haben da einer Person geholfen in der Notlage. Und ich glaube, das war super prägend, dass man mit der Gemeinschaft was bewirken kann. Und dass ich eben auch ich war als Jugendlicher mit meinen Eltern, als Kind mit meinen Eltern im Gefängnis und habe jemanden besucht, der bei Freigang dann mit uns bei Fußballspielen war. Das ist sowas, wo ich irgendwie jetzt auch nochmal erst so wieder drauf gestoßen bin. Und dann Natürlich würde ich sagen, aus der Prägung der Gemeinschaft heraus und dieser Faszination für die Gemeinschaft waren dann auf jeden Fall so die Anfangszeit 2002, 2003, 2004. Und auch so diese Erfolge, den Verein zu retten. Also in gewisser Hinsicht, ich würde jetzt nicht quasi meinem Präsidenten hier Konkurrenz machen mit, ich habe den Verein gerettet, aber ich würde sagen so, die Fanabteilung zu gründen und zu sehen, man kann irgendwie Einfluss nehmen und man kann ein Regulativ mitgestalten, das sind schon so extrem prägende Punkte. Und darüber hinaus aber eben immer, finde ich, so dieser Grundsatz von ja der Gemeinschaft, die einfach das überhaupt erst ermöglicht. Und dann vielleicht manchmal im Kleinen und manchmal darüber hinaus auch im Großen.
Prägende Gemeinschaftsmomente oder Gemeinschaft an sich ist ein gutes Stichwort oder ein guter Begriff, finde ich, weil du hast jetzt vieles beschrieben, was man vielleicht so von außen, wenn man auf die Fans oder die aktiven Fans draufblickt, vieles von dem, was du beschreibst, weiß man ja im Zweifel auch einfach nicht, wie viel da wirklich dann im Hintergrund passiert, in der Vereinsarbeit an sich, diese ganzen Details oder Geschichten, die du gerade nochmal ein bisschen detaillierter ausgeführt hast, so wie viel dann wirklich im ja, Background passiert, wirklich an Dingen, wie man sich unterstützt und hilft, wenn es dann wirklich darauf ankommt. Es gibt ja auch so ein bisschen plakativere Dinge auf der anderen Seite, großartige Europapokalnächte, irgendwie super langwierige oder spannende Auswärtsfahrten an verrückte Orte in Europa oder auch eben so magische Südtribünen-Momente, die man, glaube ich, so wirklich kennt. So, also quasi das, was so am plakativsten vielleicht nach außen erscheint für andere, was das Fansein für den BVB wirklich bedeutet. So, hast du denn auf dieser eher, man kann sagen, oberflächlicheren oder allgemeineren Ebene so eindrucksvollste Geschichten aus deinem Fansein, wo du sagst so, boah, irgendwie, keine Ahnung, du hättest jetzt vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht gedacht, dass du heute hier als der sitzt für den BVB, als der du sitzt, aber wenn du in 20 Jahren dann deinen Enkeln wahrscheinlich hoffentlich dann solche Geschichten erzählen müsstest, was wären so vielleicht so ein, zwei oder vielleicht eine prägendste Geschichte, wo du sagst so, boah, krass. Da werde ich vielleicht nicht nur in 20 Jahren, in 30, 40 wahrscheinlich vielleicht immer noch davon erzählen.
Bei mir wäre es immer eher das 1:0 in der 90. plus 3 als das 4:0 Real Madrid mal außen vor im Champions League Halbfinale. Ich finde immer so diese Spiele, wo man eigentlich dachte, so keine Chance mehr, und dann passiert so ein bisschen was in der Mannschaft und auf den Rängen, was so den, ja, was uns hier einfach ausmacht. Und das sind für mich die Erlebnisse, die ich irgendwie, glaube ich, und da gibt's ja irgendwie gefühlt in jeder Saison ein, zwei Spiele. Und vielleicht breche ich es doch nochmal auf einen Moment runter. Beim Pokalfinale 2012 hat meine Frau nach dem Abpfiff zu mir gesagt, so schön wie heute wird es nie wieder. Und ich finde jetzt auch mit 14 Jahren Abstand, um Gottes Willen, hätte sie nicht mehr recht haben können, weil diese Meistersaison 2010, 2011 und der Doublesieg 2012 sind nicht, wenn wir heute Doublesieger werden würden, wäre es irgendwie endlich soweit. Es wäre das Vorhersehbare. Und aber 2010, 2011, wenn ich mal dabei bleibe, war das Gefühl ja im ersten Halbjahr so, ach komm, wir singen jetzt so lange Meisterschaftslieder, solange wir auf dem ersten Platz sind, weil konnten wir lange nicht und macht Spaß. Und irgendwann hat der Glaube angefangen, dass das wirklich passieren kann. Und 5 Jahre vorher war man auf der Straße und hat demonstriert gegen den, oder 6 Jahre vorher hat man dagegen demonstriert, dass der Verein verkauft wird oder dass wir unsere Markenrechte irgendwie verpfändet hatten. Und dieses Erlebnis aus dem absoluten Nichts mit einem Fuß am Abgrund, eigentlich fast abgestiegen, ich meine, wir sind 2007 noch fast abgestiegen, dann Meister zu werden, das ist was, was man heute, so sehr ich mir einen Titel wünsche und ich glaube, so gut das auch dem gesamten Umfeld tun wird, wenn wir wieder dahin kommen, wird es nie wieder so sein wie damals, weil es so überraschend war.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich habe damals 2011 Platzsturm, Meisterschaft, zu meinem Kumpel Bernd gesagt, das ist die ehrlichste und purste Meisterschaft, die wir hier je erleben werden.
Ja.
Wir haben auch, ich habe auch geheult 2002, als wir gegen Werder Bremen das noch irgendwie hingekriegt haben. Aber 2011, ich meine, wir haben in einer Abwehr gespielt, die der Kinderriegel hieß. Wir hatten so gut wie keine Stars. Die sind dann alle noch Stars geworden.
Komplett.
Aber in dem Moment waren sie es nicht. Und bei mir kam ja noch obendrauf hinzu, ich habe in der Zeit in London gelebt und du hast halt, wenn du ein BVB-Trikot in der Londoner U-Bahn anhattest, kam man dann, wow, Dortmund, man, what's going on at your place? So, ne? Ich meine, danach kam ja auch dieses Cover mit die coolsten Europas oder die sexiest Team Europas.
Oh, das,
das war schon. Und die Uhr kriegst du nie wieder zurückgedreht.
Ja.
Also das, diese Ausgangssituation kriegst du nie wieder hin.
Weil die Erwartungshaltung nicht da war.
Ja, genau. Ja.
Und auch bei mir persönlich nicht da war. Es war so, ja, lass uns eine gute Saison, vielleicht schaffen wir es in den Europapokal. Ja. Das war ja ein Ziel. Also Udine 2009, 2010 war ja das Highlight. Sonderzugfahrt nach Udine, endlich wieder international und irgendwie so das, und das hatte so eine, ich finde übrigens auch, es klingt ein bisschen furchtbar, so nostalgisch, wie geil alles damals war, weil das heute ja auch toll ist, ne?
Ja, ist es.
Und aber trotzdem hat es eine, es hatte sowas Unerwartbares und sowas, ja, einfach, es war einfach wirklich pur. Und wir reden da oft drüber, weil diese, ja, ich weiß gar nicht, das sind so kleine Momente, in der Halbzeit beim Pokalfinale 2012 liefen die Black Eyed Peas. Mit, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, also dieses Tonight Gonna Be a Good Night.
Ja.
Der Titel wird irgendwie anders sein. Und immer, wenn ich dieses Lied höre, denke ich an die Halbzeitpause im Olympiastadion in Berlin 2012, wie alle da standen und getanzt haben. Und ein Jahr später war es in Madrid dieses Call Me Maybe.
Okay.
Ach, und wir führen in Madrid in dieser Todesgruppe völlig überraschend. Und der ganze Gästeblock tanzt die komplette Halbzeit. Und mal bei diesem Lied machen alle diese, da gab es irgendwie so einen Tanz dazu, machen das irgendwie gefühlt alle mit. Das sind so kleine Momente, wo ich irgendwie dann auch so Musik und diese Erlebnisse so verbinde. Und wie gesagt, bei dem Black Eyed Peas Lied, immer wenn das läuft, habe ich diese Halbzeitpause in Berlin vor Augen. Und diese Nacht, die passiert wie in so einem Fiebertraum.
Ja, voll verrückt.
Wenn man dann noch 11, 12, genau zu der Zeit, so wie ich, auch noch Abi gemacht hat. Hier 500 Meter Luftlinie von der Geschäftsstelle entfernt, dann, also ja, da hat einiges gestimmt, ja, hat gepasst.
Jetzt wären wir vielleicht ein bisschen nüchterner. Irgendwann bist du ja gewechselt quasi von der gelben Wand in die Geschäftsstelle, quasi die andere Seite vom Rheinlanddamm. Zwei Fragen dazu. Wie kam es dazu und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Wie es dazu kam, ist relativ einfach. Ich habe Anfang 2012, Mitte 2012 irgendwann aus unterschiedlichsten Gründen gesagt, ich mache einen Schritt zurück, auch in der Fan-Gemeinschaft und bin einfach mit meiner Frau, mit meinem besten Freund und meinem Schwager zum Fußball gefahren. Und ich bin heute noch sehr eng mit meinem alten Chef, mit dem ich damals im Versicherungsbereich gearbeitet habe. War so ein Wandel. Ich bin befördert worden in dem Sommer. Ich war in so einem Spezialbereich im Versicherungswesen und bin zum Termin hier zur Geschäftsstelle gekommen. Da ging es um, wir hatten zweimal vorher schon 2011, 2012 die Bildungsreisen organisiert. Und dann gab es eben bei dem Derby 2012 im Herbst ist Schalke hier im Kreuzviertel angekommen, die Fanszene, und gab es ziemlich viel Auseinandersetzung. Und ich habe mit Freunden von schwarzgelb.de, mit Arne Steding und mit Jakob Scholz damals einen Artikel geschrieben über den Polizeieinsatz. Mhm. Also ich war sozusagen raus, aber nicht so richtig raus. Und das hatte Aki Watzke, mit dem ich vorher schon Kontakt hatte, eben durch meine Tätigkeit dann auch mitbekommen. Wir haben uns getroffen, haben darüber gesprochen und er hat mich dann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für den BVB zu arbeiten. Und tatsächlich konnte ich es mir im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen, weil ich beruflich gerade irgendwie einen riesigen Schritt gemacht hatte und familiär, meine Frau war schwanger, es fiel alles so eigentlich in so eine Phase von jetzt kommt so der nächste Lebensabschnitt, und das war nicht, also es war überhaupt nicht geplant, haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, die meisten Sachen waren irgendwie nicht geplant. Ja, und dann habe ich lange überlegt und am Ende auch tatsächlich, vor allem auch vor so einem Hintergrund von, ich glaube, wenn ich 10 Jahre später zurückgeguckt hätte und hätte es nicht probiert, hätte ich mich geärgert. Mhm. Und das hat, dieses Gefühl hat überwogen in der Abwägung. Und ich habe dann auch mit vielen Freunden gesprochen, die mir eigentlich nahezu alle gesagt haben, mach das unbedingt, probier das aus. Ich hatte vorher bei Jens ja schon mitbekommen, dass das durchaus einfach eine Veränderung auch mit sich bringt. Bin, glaube ich, trotzdem auch mit einer gewissen Naivität in die Rolle dann gegangen. Also was so dieses Verhältnis angeht, weil es war einfach von einem Moment auf den anderen, war ich nicht mehr der Freund oder der Wegbegleiter, sondern ich war dann der Vereinsoffizielle, während ich aber im Verein zum Beispiel ganz, ganz lange immer noch der Fanszene-Vertreter war, dem man auch nicht so unbedingt vertrauen konnte.
Okay.
Also da gab es einfach Vorbehalte und ich glaube in dieser ersten Phase, heute mit Abstand würde ich sagen, ich habe da definitiv nicht alles richtig gemacht und gleichzeitig habe ich sehr schnell gemerkt, wer sind meine Freunde, wer sind Wegbegleiter und habe einfach auch so meine Rolle dann gefunden, aber das war jetzt nicht... Es hat nicht überall Jubelstürme ausgelöst und trotzdem war es auch, glaube ich, vor dem Wunsch, was von innen heraus zu bewirken, was immer einfacher ist, schwieriger ist, als von außen quasi zu rufen und zu sagen, ja, das muss jetzt anders. Ich habe mir vorher in der Oppositionsrolle sehr gut selber gefallen, auch durchaus über ein paar Jahre. Ist einfach mit einem Älterwerden dann auch ein anderer Ansatz quasi dazugekommen und ich bereue den Schritt auch überhaupt nicht. Ich würde heute Dinge anders machen, die ich damals vielleicht aus der Perspektive von damals so gemacht habe. Es wäre auch fatal, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe damals alles richtig gemacht.
Ja.
Und also da habe ich einen sehr reflektierten Blick eigentlich darauf und finde vor allem jetzt im Nachgang so spannend, weil ich halt eben, so ein bisschen hat sich der BVB entzaubert. Das war eigentlich die größte Herausforderung tatsächlich, weil vorher war es ein Hobby. Und ich bin zu meinem Hobby gegangen und ich bin immer noch nach wie vor, auch nach 30 Jahren Mitgliedschaft und sonstigen Fußballfan durch und durch. Aber der Blick darauf, wenn man auf einmal dafür arbeitet, ist ein ganz anderer, wie wenn man vorher, bin ja nie nicht hingegangen. Also ich habe alles immer getan, um hinzugehen. Aber ich hätte die freiwillige Möglichkeit gehabt zu sagen, ich gehe nicht hin. Und dieser Hebel, der umgelegt wurde, war auf einmal... tatsächlich also schon eine Herausforderung auch.
Das ist ein super spannender Aspekt, an den ich gerne anknüpfen würde. In der nächsten Frage, die zweigeteilt ist, in welcher Rolle bist du dann konkret hier dann initial reingestartet und was hast du dann im Laufe dieser und dann noch der anderen, auf die wir dann gleich noch zu sprechen kommen, vielleicht neben dem, was du gerade schon beschrieben hast, gelernt von hier aus der internen Perspektive, was du von außen als aktiver Supporter vielleicht dir gar nicht hättest vorstellen können?
Also ich bin gestartet als Fanbeauftragter. Ich mache mal den einfachen Part der Frage.
Ja.
Ich war 2 Jahre Fanbeauftragter, dann bin ich zum Leiter der neu gegründeten Abteilung Fanangelegenheiten geworden. In dieser Zeit oder auch dann später mit der Gründung der Abteilung Corporate Responsibility habe ich super viel gelernt und habe vor allem, ich glaube so, der größte Aha-Moment war, was hängt eigentlich alles wieder, also das Bild, was ich von außen hatte, war wie durch so ein Schlüsselloch und ich habe viele Dimensionen gar nicht erkannt. Und auf einmal fand ich mich in einer Gesprächsrunde mit einem Sponsor und auf einmal fand ich mich in einer Gesprächsrunde mit einem Aktionär oder einfach Perspektiven, die ich vorher nicht hatte, die sich sozusagen erweitert haben. Und ich weiß noch, dass ich immer unterstellt habe, dass die Leute gar nicht verstehen, was der BVB ist und das für mich einer der größten Überraschungsmomente war, zu sehen, wie viele Leute hier eigentlich für den BVB brennen und irgendwie auch, wie viele Fangeschichten es in der Geschäftsstelle selbst gibt. Und auch das muss man ja nochmal unterteilen, die Geschäftsstelle, als ich begonnen habe 2013, war ja irgendwie gefühlt, also wahrscheinlich nicht nur gefühlt, so die Hälfte der Belegschaft von dem, was es heute ist.
Ja, sehr wahrscheinlich. Ja.
Eine der ersten Aufgaben, die ich hatte, war mit ins Trainingslager zu fahren, mit den Kolleginnen und Kollegen von BVB TV. Wo vorher zum Beispiel ich immer gemeckert habe, warum macht man das nicht und auf einmal sitzt man dann beim Mittagessen zusammen als Kollegen und lernt erstmal so, okay, krass, es gibt irgendwie echt gute Gründe, warum gewisse Dinge so laufen, wie sie laufen. Und das ist tatsächlich was und das erfahre ich, aber ich mache mal den Brückenschlag einmal, auch wenn der vielleicht später nochmal kommt, das ist auch was ich jetzt nochmal neu erfahren habe, weil auch der Verein viel größer ist, als ich den selbst als Angestellter der KGA irgendwie regelmäßig wahrgenommen habe, jetzt in der neuen Rolle. Und das ist irgendwie so, finde ich super spannend und ich bin dann auch gerne bereit, eigene Perspektiven nochmal zu korrigieren oder ja einfach auch vieles Neues zu lernen. So.
Wenn wir das jetzt runterbrechen, weil du sprichst von ganz vielen Aha-Momenten, war das so ein Stück weit auch, dass du Vermittler zwischen zwei Welten warst? Wie würdest du das sagen?
Ja, und das nicht nur zwischen zwei Welten. Weil natürlich, also ne, ich habe gerade gesagt, ich war in einem Rollenkonflikt gegenüber der Fanszene und gegenüber dem Angestellten des BVB. Ich musste aber auf einmal auch mit der Polizei sprechen,
ja.
Die mich vorher auch anders wahrgenommen hatten. Ich sollte in Freiburg Stadionverbot bekommen und der gleiche Einsatzleiter, der das aussprechen wollte, mit dem stand ich ein Jahr später beim Kurvengespräch als Fanbeauftragter über die Situation der Fanszene.
Und der hat sich am Kopf gekratzt.
Ja, und der hätte sich öfter mal am Kopf kratzen sollen. Ja, der ist im Ruhestand in der Zwischenzeit. Nee, es war tatsächlich dann, also und natürlich genau diese Übersetzungsfunktion und gleichzeitig unter Beweis zu stellen, dass man trotzdem irgendwie auch noch einen eigenen Kopf hat, mit dem man denkt und manchmal also auch so diesen Spagat hinzubekommen von wann äußere ich eigentlich eine Meinung und wann versuche ich zu erklären, wie die Sichtweisen sind. Und dass es nicht hilft, mich persönlich zu überzeugen, wenn aber auf der, also die Leute, deren Meinung ich gerade transportiere, trotzdem bei ihrer Argumentation bleiben. Und da ist super viel einfach eine Herausforderung gewesen. Und eben mit ganz, ganz vielen, auch mit dem Ordnungsdienst oder und das hat sich über die Jahre echt einfach auch spannend entwickelt, aber auch, glaube ich, weil es mir ganz gut gelungen ist, in viele Bereiche einfach die Bereiche kennenzulernen und Denkweisen zu verstehen und dadurch auch ganz anders auf Dinge gucken zu können. So.
Wir nehmen einmal den nächsten inhaltlichen Brückenschlag, der sich hier auch ganz gut anbieten würde, wie ich finde. Stichwort Antidiskriminierungsarbeit und ja, das, was eigentlich vor allem heute ganz viel des eigentlichen Wesens oder der Kern-DNA von Borussia Dortmund ausmacht, glaube ich, also diese ganze Arbeit. Besonders bemerkenswert daran ist ja vor allem, dass so wie sie heute ist, so professionell und strukturiert und mit Plan sozusagen, diese ganze Arbeit hat ja ihren eigentlichen Ursprung auch in der Fanszene oder ist aus den Fans heraus, aus der Fangemeinschaft geboren. Kannst du das einmal vielleicht kurz nachskizzieren für alle, die das vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten oder sich fragen, wie und warum ist das überhaupt entstanden, wie es dazu kam? Und was dann vielleicht ein bisschen der schwierigere Teil ist, kannst du gleich bewerten, wie sich das dann von damals bis heute entwickelt und dann eben auch professionalisiert hat?
Der schwierigste Teil daran ist das kurz.
Kurz ist relativ.
Ja, kurz ist relativ. Ich glaube, wenn man sozusagen aus heutiger Sicht sind auch viele Dinge nochmal anders ersichtlich und eben auch spannend nachzuvollziehen, wenn man schaut, in welchem Kontext ist das eigentlich alles entstanden, dann ist es tatsächlich so, dass vor allem gibt es ja eine rechte Historie in der Stadt Dortmund, die bis in die 70er Jahre zurückreicht. Also ganz viele wissen nicht zum Beispiel, dass die Attentäter von den Olympischen Spielen 1972 wenige Wochen vorher in Dortmund mit Neonazis sich ausgetauscht haben.
Okay.
Also es gibt da einfach die ganze Geschichte rund um die Borussenfront, die Entstehung und so weiter. Es gibt einfach diese Tradition in der Stadt auf gewisse Art und Weise und ich glaube, auch immer einfach rechte Umtriebe im Fußball, was auch jetzt nicht exklusiv ein Dortmund-Problem war und ist, aber eben in Dortmund immer noch mal eine Zuspitzung hatte. Das kann man schon so sagen. Und einfach ein Stück weit auch eine Normalisierung von Dingen. Also ich glaube, in den 90er Jahren war ja so diese Kampagne mit Mein Freund ist Ausländer, was auch übrigens super witzig ist, die würde ja heute nie wieder so heißen. aber das war so ein erster Schritt, wo im Fußball überhaupt was passiert ist und der ist dann auch in Dortmund passiert. Und der Verein hat sich angeschlossen und Teile der Fans haben sich angeschlossen. Ich glaube, ein weiter wichtiger Gradmesser ist so die Gründung des Bündnis aktiver Fußballfans in Deutschland, die quasi mit einer Ausstellung Tatort Stadion auf Problemlagen im deutschen Fußball hinweisen. Und dann tatsächlich retrospektiv eben mit der Weltmeisterschaft 2006 entstehen an ganz vielen Standorten und so auch in Dortmund die Auseinandersetzung mit der Geschichte im Nationalsozialismus. Also das Buch von Gerd Kolbe ist genau in diesem Zeitraum erschienen. Der hat visionär in den 70ern und 80ern Funktionäre interviewt zu dem Thema. Das ist aber, dass es ein Forum dafür gab, dass man sich irgendwie damit auseinandersetzt, das ist tatsächlich erst so rund um die Weltmeisterschaft 2006 auch mit der ersten DFB-Studie dann damals passiert. Und ich glaube, in dieses gesamtgesellschaftliche Entwicklung kann man eigentlich auch den BVB ganz gut einbetten, weil natürlich gibt's auch hier Fans, die sich engagieren. Es gibt hier auch erste Aktivitäten, die der BVB anstößt. Meine erste Aktivität war mit dem BVB 2008, 2009. Damals gab's ein Angebot nach München, nach dem Auswärtsspiel in München dann die Gedenkstätte Dachau zu besuchen. Ich war mit dabei beim Auswärtsspiel in Berlin, dann die Gedenkstätte Sachsenhausen zu besuchen. Und genau in diesem Zeitraum viel sozusagen auch, dass Freunde von mir immer mehr unter Druck geraten sind, so von rechten Strukturen, und es auch so eine Kulturfrage gab eigentlich auf der Tribüne, und wir eben gesagt haben, oder eben ganz viele auch so um mich herum gesagt haben, es wäre eigentlich interessant, mal nach Auschwitz zu fahren. So ganz banal tatsächlich, wenn man so heute drauf guckt, was daraus entstanden ist. Und wir haben dann Fördermittel eingeworben und haben tatsächlich damals den BVB angesprochen und gesagt, ob Aki Watzke nicht Lust hätte, uns finanziell zu unterstützen, weil wir über den Preis niemanden ausschließen wollten.
Okay.
Und haben gesagt, wir machen dort 4-5 Tage Programm. Das soll nicht mehr als 50 Euro kosten, also es soll schon eine Hürde haben, aber es soll eben nicht so sein, dass da nur diejenigen mitfahren können, die schon einen Job haben, etc. pp. Und Aki Watzke hatte per sofort auch seine Unterstützung zugesagt, und dann haben wir damals mit The Unity zweimal, 2011 und 2012, diese Reise quasi organisiert. Ich würde sagen, gar nicht auch unbedingt schon, überhaupt nicht so strategisch gedacht wie heute oder mit den ganzen Aspekten, die damit einhergehen. Auch für mich war es damals so, ich habe halt diese Reise organisiert, eigentlich ein bisschen, und das ist jetzt ein ganz, so, ich hoffe, das verkürzt niemand, aber ein bisschen wie so ein Auswärtsspiel. Man braucht halt einen Bus und man braucht eine Übernachtung und man braucht Leute, die mitfahren. Und fürs Programm hat mir eine Freundin aus St. Pauli, Daniela Wurps, die heute diese Kick-In-Antidiskriminierungsberatungsstelle leitet, mit der saß ich auf einem Podium zu, ich glaube, Anstoßzeiten und Ticketpreisen. Und der habe ich das erzählt, weil wir uns so kannten aus so fanpolitischen Themen. Und die sagte, ja, ich habe einen coolen Freund, Andreas, der ist auch so ein bisschen fußballbegeistert und mit dem, der macht so Bildungsreisen und biete das an. Ich glaube, ihr würdet euch ganz gut verstehen.
Aus heutiger Sicht kann man sagen, das stimmt.
Genau. Und so hat das eigentlich angefangen, mit so einer Idee von, man fährt da mal hin gemeinsam und man engagiert sich ein bisschen mehr politisch. Und dann ist es tatsächlich, glaube ich, vor allem so 2012 mit diesem Solidaritätsbanner für den verbotenen nationalen Widerstand in Dortmund. Mit dem Übergriff auf Jens Volke und Thilo Danielsmeier beim Auswärtsspiel in Donetsk. Mhm. Dadurch, es gab den Skandal rund um rechte Strukturen im Ordnungsdienst. Dadurch ist eigentlich so beidseitig in der Fangemeinschaft und beim BVB das Gefühl entstanden von, wir müssen hier richtig was tun. Und das würde ich so als so die Anfänge tatsächlich beschreiben. Und würde dann eben auch, und ich finde das ist auch super wichtig, wenn wir jetzt von heute drauf gucken, da auch ganz ehrlich zu uns selbst zu sein. Da hatte damals niemand auf dem Schirm, dass wir irgendwann mal jährlich irgendwie mehrere Angebote zum Holocaust haben oder Aki Watzke den Diobeck-Preis bekommt, sondern das war eine Reaktion auf ein Problem. Und eine Situation, wo der BVB mit dem Rücken zur Wand stand. Die Taz hatte damals die Überschrift Meister im Wegschauen.
Okay.
Das ist für mich immer noch so der prägendste Zeitungsartikel eigentlich aus der damaligen Zeit. Und dann hat man eben versucht, über Netzwerke, über eine Strukturierung der Arbeit erstmal irgendwie auch einem Problem Herr zu werden. Und weil du ja gesagt hast, so der zweite Teil ist vielleicht so der komplexere. Ich finde irgendwie das, was dann passiert, ist ganz logisch auf gewisse Art und Weise, weil daraus ist über die Jahre der kontinuierlichen Arbeit eine Haltung entstanden. Und das finde ich heute eben auch so wichtig, wenn wir darauf gucken, das ist nicht alles selbstverständlich, so wie wir das haben mit der Haltung und mit den Grundwerten. Und das ist vor allem auch in so einer gesamtgesellschaftlichen Debatte, die sich ja gerade eher wieder ein bisschen zurückentwickelt, weniger progressiv, wo viele Ängste auch eine Rolle spielen oder aber auch Ideologien eine Rolle spielen. Das sind ja nicht nur Ängste. Finde ich das so wichtig, darauf zu gucken, wie ist das eigentlich entstanden, in welchem Kontext ist das entstanden und wie konnten wir überhaupt dahin kommen, dass wir jetzt heute sagen können, wir haben eine Haltung zu Themen wie Rassismus oder Antisemitismus, weil es uns eben das einfacher macht, weil wir uns schon so viele Jahre damit auseinandersetzen und weil es eben auch nicht, und ich glaube, das ist das allergrößte Achievement der gesamten Arbeit, es ist ja nicht mehr personenabhängig. Sondern es sind in jeder Abteilung, die hier angestellt ist beim BVB und in der Fangemeinschaft in fast allen Bereichen Leute, die Teil von so einem Projekt waren und was damit persönlich verbinden. Und dadurch hat das eben auch irgendwie eine Verankerung, eine Verwurzelung, die über eine, so eine interne Externalisierung, also ne, wir haben das intern outgesourced an die Stelle, die sich darum kümmert. Die Stelle koordiniert aber eigentlich nur noch das, was Leute mitgenommen haben, was sie selber antreibt, wie sie auch selber darauf gucken. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so eine der wichtigsten Entwicklungsschritte an der Stelle gewesen. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich die Fragen beantwortet habe.
Ich kann dir damit nicht sagen.
Mich total.
Das Verrückte ist, ich gucke ja hier auf die Fragen, die jetzt kämen. Und meiner Meinung nach hast du vor allen Dingen die kommenden beiden Fragen in Teilen schon beantwortet. Deshalb würde ich die ein bisschen zusammenfassen, kleinen persönlichen Einblick noch geben. Also eine Entwicklung, die definitiv stattgefunden hat und dazu geführt hat, dass Antidiskriminierungs- und Erinnerungsarbeit ja mittlerweile, also Borussia Dortmund steht dafür, nicht nur national, international, also da hat der BVB jetzt wirklich auch einen Ruf. Dann die Gründung der Stabsstelle Corporate Responsibility im Jahr 2019 und den Namen, den du gerade eben kurz gedroppt hast, das sollten wir vielleicht auch noch sagen, Andreas Andi, also da geht's um Andreas Kaas, Historiker, und ich hatte zum Beispiel auch das Glück, vor einigen Jahren bei einer solchen Bildungs- und Gedenkstättenreise in die ehemaligen Konzentrations- und Vernichtungslager der Nationalsozialisten nach Auschwitz mitzukommen. Und die habt, Andi und du, ihr habt die ganz hervorragend, muss ich wirklich sagen, geleitet. Und tatsächlich vor wenigen Wochen noch haben meine Kinder in den Ferien das Buch, das wir damals aus allen Erinnerungen zusammengebracht haben, gesehen und selbstständig drin geblättert und auch ganz viele Fragen gestellt. Also Wahnsinn, also das geht jetzt auch alles schon in die nächste Generation, die da ganz viel mitgenommen hat. Ja, meine Tochter reist da tatsächlich jetzt auch bald hin mit ihrer Schule. Also da muss man wirklich sagen, kann ich euch gar nicht hoch genug loben, weil ich das Gefühl hatte, wir sind so umfassend von euch abgeholt worden. Das war so gut inhaltlich. Man hat halt gemerkt, ihr hattet dann auch eine gewisse Routine. Und es ist ein Angebot, was also in seiner Wirkungskraft und in seiner Einzigartigkeit also nicht hoch genug zu schätzen ist. Deshalb vielleicht jetzt mal die allgemeinere Frage, du hast das ja über all die Jahre beobachtet, wie verändert so eine Reise die Menschen, die daran teilnehmen?
Wir haben da in den letzten Jahren die tollsten Erfahrungen gemacht und das ist ganz individuell. Ich glaube, dass für mich das größte Ziel ist, dass jede Person, die daran teilnimmt, was mitnimmt. Und ich würde gar nicht mal zwingend von Veränderung sprechen, sondern erstmal von der Erwartungshaltung. Da kommt jemand, der hat Interesse, irgendwie eine Motivation, da mitzufahren. Viel ist ja auch, hat sich so entwickelt, dass erzählt wird, da muss man mal mit dabei gewesen sein. Und es hat ja ganz unterschiedliche Aspekte, auch so gruppendynamisch. Und vor allem ist es aber aus meiner Sicht so, dass die Personen, die teilnehmen, die kommen eigentlich in der Erwartungshaltung von sie lernen was und sie werden davon überrascht, wie viel sie eigentlich lernen und wie viele Aspekte sie entdecken und wie viele Fragen man aus der heutigen Gesellschaft auch an die Geschichte stellen kann. Und aus meiner Sicht ist somit das Wichtigste so dieses Zusammenspiel aus wir lernen da was total unter Beschuss steht an ganz vielen Stellen. Also der Holocaust an sich ist ja die Erinnerung, wird so proklamiert, ist schon Jahrzehnte alt in Deutschland, so alt ist sie noch gar nicht. Und viele hatten nie ein Angebot, daran teilzunehmen. Und ich glaube, dass das gerade auf so einer Plattform eines Fußballvereins eine unglaubliche Möglichkeit mit sich bringt. Und dann aber eben auch, untereinander, altersübergreifend, ganz individuell. Es ist für viele einfacher, den mitreisenden BVB-Fan im Alter der Eltern zur Familiengeschichte zu fragen, als vielleicht das am eigenen Haushalt oder am eigenen Essenstisch zu tun. Da so eine Altersmischung auch drin zu haben und eben auch, und das stellen wir immer wieder fest, ganz viele Fragen der heutigen Zeit dann gemeinsam zu diskutieren, auf so einer Basis von ich beschäftige mich mit der Geschichte. Und dann kann man da die tollsten Sachen tatsächlich erzählen. Wir hatten Teilnehmende jetzt bei Veranstaltungen, die 2011, 2012 mit uns auf Bildungsreise waren, weil das für sie so ein Triggerpunkt war. Oder ja, auch viele, die sagen, sie wollten das schon immer mal machen, sie hatten nie die Möglichkeit. Oder eben auch bei jungen Leuten so, die vielleicht sagen, in der Schule hatte ich nicht die Möglichkeit oder ich war nicht reif genug, mich damit auseinanderzusetzen. Und die dann eben oftmals Jahre später auf uns zukommen und uns nochmal ein Feedback geben. Und aber auch für die das so ein Triggerpunkt war eigentlich, so ein auslösendes Moment von ich habe jetzt Lust, mich damit auseinanderzusetzen, ich habe Lust, mich weiter damit zu engagieren oder zu beschäftigen und darüber hinaus vielleicht sogar auch zu engagieren in der heutigen Zeit. Und das ist eigentlich der die tollste Bestätigung, die wir auch bekommen können. Hm. Und vielleicht noch einen ergänzenden Satz dazu, wenn wir 7 Tage in die Gedenkstätte Auschwitz fahren, dann haben ganz oft viele im Kopf so, oh Gott, ich werde 7 Tage weinen oder ich werde 7 Tage total emotional unterwegs sein. Und ich glaube, unser größtes Ziel ist es tatsächlich, ja, Wissen zu vermitteln, durchaus auch mal einen emotionalen Moment zu haben. Das ist kein Ziel, sondern das ist eher was dann in der Auseinandersetzung passiert. Mhm. Und gleichzeitig schaffen wir aber auch einen Rahmen, wo wir Fußball spielen, über die Arbeit reden, über Musik, sodass, glaube ich, alle auch nach Hause kommen nach 7 Tagen in der Gedenkstätte und der Auseinandersetzung mit dem Holocaust und trotzdem sagen, ich hatte eine total tolle Zeit. Und das klingt erstmal so ein bisschen absurd, aber eigentlich ist das tatsächlich das, was wir immer wieder auch erfahren und was auch unser Ziel ist. Die Menschen sollen Lust daran bekommen, sich mit dem Thema weiter auseinanderzusetzen.
Du hast das Wir in bei diesem ganzen Thema jetzt schon häufiger bemüht und das Wir, das sind du und vor allem dann auch Andi. Andi Kaas hatten wir ja vorhin auch schon kurz angerissen. Dein Freund, Kollege und dann am Ende auch Partner, Geschäftspartner, mit dem ihr diese Arbeit macht. Und im Kern ist diese Arbeit, die ihr macht, man kann sagen, historisch-politische Bildungsarbeit. Wie würdest du sagen, hat sich diese Arbeit von dir und euch in den letzten vergangenen Jahren, vielleicht insbesondere nach dem 7. Oktober 2023, verändert, aber auch vor dem Hintergrund der immer polarisierender werdenden gesellschaftlichen Diskurse und mit allem, was dazu gehört?
Vielleicht, ich fange erstmal ganz grundsätzlich an. Ich glaube, Holocaust-Erinnerung und historisch-politische Bildungsarbeit sind aktuell in der Gesellschaft total unter Beschuss, und zwar zum einen durch gezielte Missinformation. Menschen versuchen über Missinformation Räume und Institutionen, Organisationen in Beschlag zu nehmen und in diesen Plattformen eben zu wirken. Und ich glaube auch, dass das beim BVB sozusagen, wenn wir die Arbeit jetzt nicht mehr machen würden, dann wäre die Arbeit nicht da, sondern dann würden andere versuchen, diese Räume zu nutzen. Auch ein Fußballverein ist sehr interessant für diese Missinformationen, demokratiefeindlichen Institutionen. Das wäre erstmal sozusagen eine Grundlage. Das heißt, wir haben es das hat man durch Corona ja auch gesehen, viel es ist nicht Missinformation, es ist Desinformation, also viel Desinformationskampagnen, die während Corona zum Beispiel passiert sind, hatten dann oft auch so eine Frage beinhaltet von, wer beherrscht hier eigentlich die Welt, so antidemokratische Bestrebungen, die haben sehr oft mit Antisemitismus zu tun und das wirkt sich natürlich auf Holocaust-Erinnerung aus. Und neben diesen Desinformationskampagnen gibt es eine Missinformation. Viel wird nur noch in Schlagzeilen und in Headlines irgendwie gedacht und nicht tatsächlich untersucht. Und das ist etwas, dem wir sozusagen mit der Holocaust-Bildung schon seit jeher begegnen und eben auch Ideologien aufzeigen, Verschwörungsglauben aufzeigen, der eben auch ganz oft antisemitische und rassistische Narrative beinhaltet, also vor allem antisemitische und dann eben in der Ordnung des Weltbildes auch rassistische Narrative. Und dann kam der 7. Oktober und da ist mir immer ganz wichtig, vielleicht auch einmal kurz das nochmal zu sagen, am 7. Oktober tatsächlich über mehrere Tage, aber hauptsächlich am 7. Oktober haben
2023
haben mehrere tausend Terroristen, islamistische Terroristen der Hamas und anderer islamistischen Gruppen den Süden Israels überfallen, Kibbutzim, also eine eher vergleichbar mit einem Dorf in einer großen Gemeinschaft, die sozusagen massenhaft überfallen worden sind, so Wohnprojekte oder ja diese Kibbutzim, die sich eben an der Grenze zu Gaza befunden haben, aber eben auch ein Musikfestival, was als Friedensfestival, alle Menschen sind gleich, das ist eigentlich das Motto dieses Musikfestivals, das ist überfallen worden und es sind an dem 7. Oktober 1200 Menschen ermordet worden und über 251 als Geisel genommen worden in den Gazastreifen und ich glaube, dass ist ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und wenn wir da jetzt drauf gucken als Fußballverein, ist, finde ich, eine ganz natürliche Frage, was hat das mit uns zu tun? Und da würde ich immer den Vergleich machen, dass wir bei anderen vergleichbaren Terroranschlägen wie dem Bataclan in Paris oder dem Anschlag rund um das Länderspiel Frankreich-Deutschland oder auch schon bei Terroranschlägen in London, der Fußball ja nicht so ein Business as usual weitergemacht hat, sondern es gab immer einen Moment des Innehaltens und dann ist es von dort aus sozusagen weitergegangen. Und das, was nach dem 7. Oktober eben passiert ist, gesamtgesellschaftlich, ist ein großes Schweigen gewesen. Viele, die sich erstmalig mit Israel auseinandergesetzt haben, hatten eine Schwierigkeit darin zu verstehen, was ist da passiert, vor allem dann auch mit dem folgenden Krieg in Gaza. Und ja, von daher hat das, also hat dieser Terroranschlag und auch der darauf folgende Krieg sehr, sehr große Auswirkungen gehabt, weil es eben sehr stark polarisiert hat, weil es eine ganz gezielte Desinformationskampagne gab und auch einfach eine Missinformation gibt in der Gesellschaft zu dem Tag selbst als auslösendem Momentum. Und da kann ich dann auch nochmal die Brücke schlagen. Für uns als BVB hat das einen sehr konkreten Bezug. In einem der Kibbutzim ist ein BVB-Fan ermordet worden. Die Familie war schon mehrfach jetzt auch bei BVB-Spielen sozusagen an seiner Stelle. Das war ein 21-jähriger junger Mann, der in seiner Privatwohnung seiner Verlobten das Leben gerettet hat, indem er auf eine Handgranate gesprungen ist. Und sie konnte sich dann hinter seiner Leiche auch entsprechend an dem Tag verstecken und hat deswegen überlebt. Aber es war jetzt nicht so, dass da irgendwie Soldaten überfallen worden sind oder dass es irgendeine Art von Legitimität dafür gab. Und gleichzeitig hat am 7. Oktober schon sozusagen eine Desinformationskampagne begonnen, also getarnt unter dem Label Free Palestine. Leider sehr Terrorismus verherrlichend an vielen Stellen. Und das hat natürlich eine riesige Auswirkung auf die jüdischen Gemeinden außerhalb Israels, aber auch auf antisemitische Narrative, auf antisemitische Übergriffe, auf Überfälle und dadurch eben auch ganz sozusagen ganz explizit eine Auswirkung auf Holocaust-Erinnerung. Holocaust-Gedenktage werden anders wahrgenommen seit dem 7. Oktober. Die Erinnerungsprojekte stehen viel mehr unter Beschuss und ich glaube, da ist einfach super viel zu Bruch gegangen. Von daher hat unsere Arbeit sich total verändert, auch wenn sie im Kern gleich geblieben ist. Wir wollen informieren, wir wollen Menschen abholen, aber wir sind sozusagen einem viel höheren Misstrauen auch letztlich ausgesetzt mit der Holocaust-Erinnerung. Wir müssen an ganz vielen Stellen in Deutschland bei der Holocaust-Erinnerung oder in Polen bei der Holocaust-Erinnerung erstmal klar machen, dass es gar nichts mit dem aktuellen Konflikt in Gaza oder dem aktuellen Krieg in Gaza zu tun hat. Und von daher hat das die Arbeit tatsächlich auf den Kopf gestellt. Es ist fragiler geworden, es ist einfach schwieriger geworden und es ist vor allem auch, und das wäre vielleicht noch so die zweite Ebene, die ich gerne einziehen würde, es ist viel politischer geworden im Sinne von, oftmals wird Holocaust-Erinnerung genutzt, um zum Beispiel ein Problem mit Antisemitismus dann ausschließlich den Musliminnen und Muslimen in Deutschland in die Schuhe zu schieben. Und sozusagen so ein rassistisches Narrativ wird ausgepackt, was einfach aus meiner Sicht total schwierig ist, weil es ja eben zum einen nicht nur Antisemitismus in der muslimischen Community in Deutschland gibt und gleichzeitig es eben auch völlig falsche Vergleiche und Gleichsetzungen von Dingen gibt an der Stelle. Und das ist einfach eine riesige Herausforderung und ich glaube sehr, sehr wichtig an der Stelle einfach einen empathischen Blick zu erhalten und zu sagen, okay, das, was vor 80 Jahren passiert ist. Und ich mag das überhaupt nicht, geschichtliche Ereignisse zu vergleichen oder gleichzusetzen. Ich mag durchaus, sie zu vergleichen und vielleicht mit den Fragen von heute darauf zurückzugucken. Das ist durchaus, finde ich, auch ein Ziel auf Mechanismen, auf Strukturen. Und da ist eben, finde ich, hat der 7. Oktober eben sehr, sehr viel verändert. Und das ist auch noch nicht abgeschlossen in einem Diskurs. Und wir alle sind auch aufgefordert, da immer wieder genau hinzugucken und auch nicht einseitig, sondern vor allem eben aus so einer empathischen Perspektive erstmal zu schauen, woran kann ich vielleicht auch anknüpfen, was sind vielleicht auch erstmal Basisaussagen, auf die wir uns verständigen sollten, ehe wir dann in eine politische Debatte irgendwie abdriften.
Und viele dieser oder einige dieser vielen inhaltlichen Aspekte der Themen, die du gerade auch angesprochen hast, die werden beim BVB konkret ja auch gebündelt, in der Stabsstelle für Corporate Responsibility gebündelt, die 2019 gegründet wurde und die du ab diesem Zeitpunkt dann auch leiten durftest und geleitet hast für knapp 3 Jahre. Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat diese Stabsstelle seitdem und heute nach wie vor für den BVB im Allgemeinen und dann im Kern auch beim Thema der Antidiskriminierung, das, was du gerade schon umrissen hast?
Also es ist viel leichter, da jetzt drauf zu gucken und darüber zu sprechen, als das noch vielleicht in der Funktion gewesen wäre. Ja. Ich glaube, die Bedeutung ist gar nicht hoch genug zu ermessen, weil vorher war es sozusagen, die Stiftung war wo aufgehangen, das Nachhaltigkeitsmanagement über die Berichtspflicht, so ist ja das letztlich auch zum Thema geworden, war aufgehangen und dann eben die Antidiskriminierungsarbeit, die vor allem ganz häufig so in Richtung Fans gedacht wurde. Und ich glaube, mit der Schaffung der Stabsstelle hat man es gebündelt und dem Ganzen ja nochmal mehr Gewicht gegeben, was intern total hilft. Und gleichzeitig ist ja fast jedes dieser Themen, die Stiftung vielleicht ein bisschen weniger, aber vor allem das Nachhaltigkeitsmanagement und die Antidiskriminierungsarbeit sind ja Themen, die im besten Fall aus den Abteilungen heraus auch selbst getragen und gesteuert werden und selbst verantwortet werden. Und ich glaube, damit hat man zum einen dem Thema die notwendige Wichtigkeit gegeben. Ich meine, auch da sind ja Vergleiche möglich, ne? Ich finde, beim Thema Nachhaltigkeit und dem Klimawandel, das ist ja auch keine Glaubensfrage, sondern auch da sind wir ja wissenschaftlich und auch was Lösungsansätze angeht, sollten wir viel mehr sozusagen nochmal Protect the Facts, genauso wie ich es gerade beim Holocaust beschrieben habe, in Anbetracht ziehen. Und deswegen, glaube ich, kann man da mechanismusmäßig viel vergleichen. Und das war einfach ein richtig wichtiger Schritt. Und ich finde, der BVB macht da ganz, ganz tolle Schritte und auch eine Entwicklung. Damals war es noch total gefragt zu verkünden, bis wann man klimaneutral ist zum Beispiel. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass davon die Reise so ein bisschen weggegangen ist, so weniger in Schlagzeilen, sondern mehr tatsächlich auch zu denken, so wie schaffe ich es langfristig in der gesamten Organisation das Thema so zu verankern, dass man Schritt für Schritt besser wird und einfach auch Lust daran hat, besser zu werden gemeinschaftlich. Und ich finde, da macht Marieke Philippi mit ihrem Team einfach eine bombastische Arbeit, da immer wieder Impulse zu setzen. Und bin einfach auch super stolz darauf, da irgendwie am Anfang teil gewesen zu sein und jetzt zu sehen, wie das so wirklich sich in eine ganz, ganz tolle Richtung entwickelt.
Ja, jetzt siehst du das aus einer anderen Position, denn im November des letzten Jahres wurdest du auf der Mitgliederversammlung des e.V. offiziell zum Stellvertreter des Präsidenten Hans-Joachim Watzke gewählt. Eine denkwürdig lange Mitgliederversammlung. Wie hat sich das angefühlt? Und ja, was möchtest du jetzt so in dieser Rolle bewegen, was du ja vielleicht vorher auch nicht umsetzen konntest? Also runtergebrochen, was sind deine Aufgaben?
Wir könnten vielleicht zum Beginn erst einmal diese Wartemelodie einspielen.
Oh ja,
letzte Versammlung.
Du sagst Wartemelodie und sofort geht der Vorhang runter bei mir.
Also die Versammlung war tatsächlich denkwürdig. Ich glaube, für mich immer noch unwirklich auf gewisse Art und Weise da gewählt worden zu sein. Ich habe spüre eine riesige Verantwortung, die mit dem Amt einhergeht, auch einfach tatsächlich, also eine Demut sozusagen. Ich gucke da sehr respektvoll drauf, hab einen riesigen Respekt und würde trotzdem sagen, so langsam finde ich mich besser mit der Rolle zurecht, auch wenn ich hier und da noch manchmal mich so ein bisschen gefühlt auch irgendwie oder ja tatsächlich auch selber kneifen muss im Sinne von, ja, weiß nicht, manchmal so Situationen, wo ich dann so denke, okay, jetzt muss ich hier was sagen, aber eigentlich ist es gar nicht, ich bin ja immer noch die gleiche Person wie vorher und sehe mich dann gar nicht selbst so in dieser Position, dann da was sagen zu können auch letztlich. Und ja, ich verbinde damit, oder was heißt die Aufgaben vielleicht erstmal das zu beantworten, ist eigentlich relativ einfach. Der Stellvertreter hat immer die einfachste Rolle, weil er immer den Präsidenten vertritt, immer dann, wenn er eigentlich nicht kann. Wir haben trotzdem ein bisschen eine progressivere Aufteilung. Hauptverantwortlich vor allem für die Abteilung, also Tischtennis, Handball, die Fan- und Förderabteilung. Und aber eben auch logischerweise, oder was heißt logischerweise, so ein bisschen auch als Herzensprojekt, habe ich gesagt, ich hätte auch Lust, mich mit ums Borussiaum zu kümmern. Mhm. Ich habe das am Samstag Theo Redder erzählt. Ich war tatsächlich damals mit meiner Frau und meinem Schwager, haben wir die Banner gemalt, die bei der Schaffung des Borussiaums in die Fenster gehangen wurden. Das, was man heute als Beklebung sieht, wurde damals quasi von Fanseite gemalt und da reingehangen. Das waren wir bei uns zu Hause, um diesen Ort quasi zu sichern. Und ja, jetzt da quasi mit den Kolleginnen aus dem Borussiaumsteam arbeiten zu können, ist einfach richtig cool und macht echt Spaß, auch so vor allem von meiner Leidenschaft der Geschichte, ne? Ich finde, das macht auch keinen Unterschied dann zwischen Vereinsgeschichte und deutscher Geschichte. Wir haben einfach, glaube ich, auch eine als Gesamtvorstand eben eine riesige Aufgabe, dass wir, glaube ich, wir müssen viel Vertrauen wieder zurückgewinnen. Das war ja auch so einer der Punkte der letzten Mitgliederversammlung, die da sehr offensichtlich geworden sind, oder vielleicht der letzten beiden Mitgliederversammlungen. Und ja, da sind wir jetzt gerade mit der Satzungskommission zum Beispiel eben dran. Da kommt jetzt auch bald eine Informationsveranstaltung, wo wir die neue Satzung, die in der Kommission ausgearbeitet wurde, vorstellen, wo wir auch, für mich war der nicht nur die neue Satzung sozusagen das Ziel, sondern, oder ein Ergebnis soll nicht nur die neue Satzung sein, sondern auch der Prozess, die Einbindung von Mitgliedern an der Stelle, auch in der Kommission, die Arbeit, aber auch mit den Antragstellern aus dem letzten Jahr, da eben ein vernünftiges Gespräch aufzubauen. Und ich glaube, da ist tatsächlich so eine, für mich manchmal ist es unwirklich noch in dieser Rolle zu sein, und gleichzeitig ist es, glaube ich, auch durchaus was mir liegt und was mir unfassbar viel Spaß macht, eben unterschiedliche Interessen zusammenzubringen, zuzuhören vor allem. Worum ging es euch mit den Anträgen? Was waren die eigentlichen Kerninhalte dahinter und wie kann man das in eine neue Satzung übertragen? Also die Herausforderung ist ja, dass letztes Jahr drei Anträge abgestimmt wurden, die das Amtsgericht nicht eingetragen hat, weil sie die gleichen Satzungsteile betroffen haben. Und wir konnten das nach der Versammlung nicht vermitteln. Das ist juristisch nicht möglich. Also muss es jetzt neu abgestimmt werden. Und dann haben wir gesagt, es ist ja nur zielführend, wenn wir das gemeinschaftlich mit der Satzungskommission so vorstellen, dass sich auch die Antragsteller da berücksichtigt und drin wiedersehen und gleichzeitig wir dem Mitgliederwillen natürlich auch Sorge tragen und da diesem Grundanliegen, was dahinter sich verbunden hat, so ein bisschen so der Geist der Anträge, dass man dem Sorge trägt. Ja, und das ist sehr vielfältig, und dazu kommen für mich ganz viele neue Erlebnisse. Tischtennis, ein Sport, den ich unglaublich finde. Bin beim Rundlauf, würde ich sagen, Kandidat Nummer 1 für den Zuschauerposten. Scheide da immer sehr schnell aus und finde es einfach nur gigantisch, wie die sich die Bälle um die Ohren schlagen. Und das Gleiche gilt für den Handball, unsere Handballerinnen. Das macht unglaublich viel Spaß, dazu zu gucken. Die haben mich total, ich habe mich da vorgestellt bei der Weihnachtsfeier und habe gesagt so, hey, ich will euch jetzt gar nicht erzählen, dass ich viel Ahnung vom Handball habe, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mich begeistert. Und ich habe Lust, mich darauf einzulassen. Und zum Saisonabschluss habe ich dann auch von den Spielerinnen nochmal gespiegelt bekommen, wie toll sie das finden, dass ich so oft da bin, und habe einfach auch da eine Wertschätzung erfahren von den Spielerinnen selbst und gleichzeitig eine totale Begeisterung für den Sport entwickelt. Es macht einfach richtig Spaß, ist total intensiv, und ich glaube, da haben wir einfach auch noch richtig was zu bewegen, so. Ja, und diese Mischung ist irgendwie so ganz cool. Auf der einen Seite natürlich sehr viel Fußball geprägt, aber auf der anderen Seite eben auch so das, was der BVB mehr, was den BVB ausmacht, was wir mehr sind als der Fußballverein. Und vielleicht noch, um einen letzten Aspekt zu nennen, und das war für mich auch eine Motivation, das zu machen. Ich habe einfach über dieses Amt nochmal eine ganz andere Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen. Und wir hatten, ich kann das vielleicht mit einem Beispiel unterstreichen, 2016 erstmalig die Familie von Mehmet Kubaschik, dem Dortmunder Mordopfer des nationalsozialistischen Untergrund, eingeladen. Und Familie Kubaschik kam dann, wir widmeten das You'll Never Walk Alone Mehmet, und haben das aber so ein bisschen, also wir haben die Familie nicht interviewt und haben da jetzt nicht irgendwie eine große öffentlichkeitswirksame Geschichte draus gemacht, sondern gesagt, wir wollen eigentlich der Familie eine Wertschätzung und eine Anerkennung zuteil werden lassen, die wir 10 Jahre vorher eben nicht gemacht haben. Wie so viele andere haben wir weggeschaut. Oder das nicht weggeschaut, das war ja kein aktiver Prozess, sondern das war einfach nicht in unserem Verständnis, was da passiert ist. Und jetzt 10 Jahre später quasi das im Amt des Vizepräsidenten machen zu können, zum 20. Todestag und auch zu begleiten, die was die Nordstadtliga da aufgebaut hat mit dem Mehmet Kubaschik Cup in den letzten Jahren, hat auf einmal eine ganz andere Gewichtung. Und ich kann da das Amt auch nutzen, um den Themen vielleicht nochmal ein anderes Gewicht zu geben. Und das ist einfach auch eine unglaubliche Chance an der Stelle. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viele kommende Fragen beantwortet, aber so würde ich es vielleicht erstmal umschreiben.
Nee, jetzt kommt noch eine sehr persönliche Frage, glaube ich, weil du hast gerade über Geschichte gesprochen, über Vereinsgeschichte und deine ganz private Geschichte ist, muss man einfach sagen, eine außergewöhnliche, weil am Ende kann man es runterbrechen. Du bist von der Südtribüne zum Vizepräsidenten deines Herzensverein geworden. Was hätte der 20-Jährige in dir gesagt, wenn man ihm das damals mal gefragt oder gesagt hätte, dass es so kommen würde?
Der 20-Jährige hätte auf jeden Fall gesagt, auf gar keinen Fall wird das passieren. Ich gehe doch nicht in die Institution. Ich bin hier in meiner Oppositionsrolle sehr gut aufgehoben. Der Aktivist sozusagen in mir. Ich glaube, und so geht's mir auch nach wie vor. Ich bin immer noch jetzt fast ein Jahr danach in der Situation auch des Verarbeitens, weil ich mich auf einmal in ganz vielen neuen Situationen wiederfinde, die ich irgendwie von außen kannte oder aber auch Situationen, die ich gar nicht kannte. Also Gremienarbeit. Ich kannte die Gremienvertreter in großen Teilen, aber natürlich aus einer ganz anderen Rolle heraus. Und auch so eine Vorstandsarbeit. Wir haben uns natürlich da auch nochmal anders kennengelernt jetzt über die letzten Monate. Und das macht wirklich auch echt viel Spaß. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich manchmal so das Gefühl habe, ich muss mich noch so ein bisschen kneifen und finde es irgendwie auch unwirklich dann an der einen oder anderen Stelle. Und wie ich gerade schon gesagt habe, so ich guck da mit einer Demut drauf und auch mit einem Respekt vor dem Amt und gleichzeitig mit einem unglaublichen Bock auf, ich habe Lust irgendwie da jetzt auch so ein Teil davon zu sein und Dinge entscheiden zu können. Auch ich habe Respekt sozusagen vor den Entscheidungen, die wir treffen und gleichzeitig macht es mir Spaß, auch Entscheidungen treffen zu können und irgendwie meinen Verein mitzugestalten. Ich bin seit 30 Jahren Mitglied. Es gibt eigentlich nichts Schöneres tatsächlich, als den BVB zu vertreten. Das kann ich nicht anders sagen.
Schön. Nach einer Frage, die in die Vergangenheit ging, jetzt eine Frage, die in die Zukunft reicht. Wenn wir in 5 Jahren hier wieder sitzen sollten, wie soll sich der BVB als Gesamtkonstrukt entwickelt haben? Sind das hauptsächlich Baumaßnahmen, an die du da denkst? Sind das andere Dinge, die wirken? Worüber denkst du danach, der BVB in 5 Jahren?
Da ist noch eine Wahl dazwischen.
Ja, okay, genau.
Ich würde mich freuen, in 5 Jahren hier nochmal zu sitzen, Stand jetzt. Das hängt natürlich an der Wahl. Ich glaube, ich würde es vielleicht so ein bisschen unterteilen. Das eine ist, ich habe es gerade beschrieben, der jetzt wichtige Schritt ist der Prozess zur neuen Satzung und im besten Fall dann auch die Mitglieder, die im November eben mit mehr als 75% dafür stimmen, dass wir uns diese neue Satzung geben. Mhm. Ich glaube, für mich wäre es ein richtiger Erfolg, wenn wir in 5 Jahren, und unser Ziel ist, dass die Satzungskommission sich weiter trifft, weil wir gar nicht so den Anspruch haben, jetzt die perfekte Satzung zu schaffen, sondern ich glaube, das muss sich auch finden in so einem Modernisierungsprozess. Vielleicht schafft man auch an der einen oder anderen Stelle eher einen Papiertiger und an der anderen Stelle fehlt was. Deswegen fand ich dieses Commitment wirklich toll und auch einen guten Schritt zu sagen, da macht man jetzt so einen nächsten Schritt. Und ich glaube, wenn wir in 5 Jahren auf einen moderneren BVB gucken, auch was so gerade im EV, was so Verwaltungsstrukturen angeht. Und wenn wir vor allem die Satzung gut übersetzt haben, weil das wäre für mich auch nochmal, das sehe ich als die nächste große Herausforderung. Das eine ist, dass die Satzung zu schreiben, sie abstimmen zu lassen, wenn sie durchgeht, dann aber sie umzusetzen, ist eigentlich nochmal ein genauso großer Schritt, wenn nicht sogar noch ein größerer Schritt, der dann eben ab dem nächsten Jahr folgen kann. Das wäre so der eine Punkt, also dass der BVB ja modern, demokratisch auf 2 festen Beinen steht, weiter die gesellschaftspolitische Verantwortung wahrnimmt. Und da würde ich niemals unterscheiden zwischen EV und KGaA. Ich glaube, von außen ist der BVB eins und da ist es gut, wenn wir mit einer Stimme auch immer auftreten. Das wäre so der eine Punkt und oder wäre so der eine Teil der Antwort. Und der andere Teil der Antwort sind natürlich einfach, und damit ist Aki Watzke ja letztes Jahr auch angetreten, er hat gesagt, er möchte diese Halle bauen, die der Handball und der Tischtennis ganz dringend brauchen. Und ich stelle das jetzt selber fest, ne, man sitzt in Wellinghofen in einer Schulhalle und man guckt Bundesliga, Handball auf höchstem sportlichen Niveau und das macht richtig Bock, aber ich glaube, in der eigenen Halle wird's noch mal geiler. Und,
auf jeden Fall, ja.
Ja, da fehlt uns einfach auch eine Infrastruktur, dass Menschen da hinkommen können in einer größeren Zahl und ich glaube auch, dass das Interesse da entsprechend groß wäre. Also, und genauso ist es ja beim Tischtennis, auch da eher so ein Provisorium und ich glaube auch dafür wäre diese Halle einfach unglaublich wichtig. Dazu müsst ihr irgendwann mal eine Silke Seidel einladen, die sich da hauptverantwortlich drum kümmert aus unserem Vorstandsteam, aber das wäre für mich so ein Ziel, das muss in 5 Jahren passieren, da ist jetzt über 20 Jahre immer angekündigt worden und ich glaube, wir tun gut daran, nicht Ankündigungsweltmeister zu werden, sondern die Dinge umzusetzen und dann wirklich darüber zu sprechen. Aber das wäre so ein Baustein. Und das zweite Bauprojekt, du hast ja gerade auch von Bauprojekten gesprochen, ist einfach das Fan- und Jugendhaus. Fühlt sich aktuell eher an wie der Flughafen BER in seiner Entstehungsphase oder Stuttgart 21. Zwar nicht kostenmäßig glücklicherweise, aber so von der Dauer, die das Ganze gebraucht hat. Und ich glaube, da haben wir jetzt gerade die richtigen Schritte gemacht und machen gerade wirklich Meter in so einer Vorbereitungsphase, sodass wir irgendwann sprechfähig sind, da auch nach außen zu gehen. Das ist gerade ein richtig toller Prozess, auch mit der Fan- und Förderabteilung und auch mit der Abteilung Fanangelegenheiten und mit anderen beteiligten Akteuren logischerweise innerhalb des BVB. Aber da jetzt einfach Meter zu machen und was zu schaffen, was uns ja auch einfach fehlt als BVB. Also eigentlich fehlt uns das Vereinsheim. So rund um den BVB und ich finde, das wäre für mich so ein Ersatzbegriff für Fan- und Jugendhaus, da einfach was zu schaffen und ja, und ich glaube, bis dahin einfach viele Dinge müssen gar nicht neu sein in 5 Jahren. Das wäre vielleicht noch der dritte Teil der Antwort, sondern ich finde auch eine Beständigkeit. Ich finde unglaublich toll, was so diese AG Uns verbindet Borussia macht und habe jetzt gerade am Wochenende mitbekommen, dass auch die Stiftung jetzt mit der AG gerade wieder diese Wunschbaumaktion vorbereitet zu Weihnachten.
Schön.
Solche Dinge, die Nordstadtliga als Projekt in der Stiftung oder aber auch ja, das einfach das Engagement, was so insgesamt um den Verein passiert, das zu bestärken, zuzuhören und eben über uns als Vorstand da auch ja zu partizipieren oder aber auch zu unterstützen und die entsprechenden Strukturen zu schaffen, sind so für mich, wenn wir in 5 Jahren da uns kontinuierlich einfach weiterentwickeln, wäre das, glaube ich, genau die richtige Herangehensweise. Und gleichzeitig weiß ich, was das bedeutet und vor allem in der ehrenamtlichen Position und habe deswegen natürlich auch irgendwie da ordentlich Respekt vor und glaube aber trotzdem, dass es kann schon einfach richtig gut werden.
Definitiv. Und Weiterentwicklung wäre jetzt auch das, ja, ich finde, passende Stichwort für die Einleitung meiner oder unserer abschließenden Frage. Ja, wie ich finde, eines sehr guten, spannenden Gesprächs mit, glaube ich, vielen Insights, die man so vielleicht ja nicht bekommt und schon gar nicht wahrscheinlich zur Arbeit unseres Vereins, des EVs. Aber du in deiner jetzigen Rolle, was in 5 Jahren ist, wissen wir nicht, außer dass wir dich definitiv einladen wollen würden, egal dann in welcher Rolle, von daher daran soll es nicht scheitern. Aber für den Moment stand jetzt eben aus deiner jetzigen Position oder in deiner EV-Funktion und Rolle. Was würdest du sagen, warum ist es so wichtig, sich als Mitglied eben dieses eingetragenen Vereins wirklich aktiv einzubringen in die Vereinsarbeit beim BVB? Ein bisschen hast du schon beschrieben, aber vielleicht gleich nochmal ein bisschen mit mehr Nachdruck, was du sagen würdest. Und warum wäre es damit verbunden dann auch wichtig, überhaupt Mitglied zu werden? Weil viele Leute sind es ja noch nicht, aber du hast es ein bisschen umrissen, was du in deiner Rolle jetzt bewegen und bewirken kannst, aber vielleicht auch jeder Einzelne. So ein bisschen.
Ich habe, glaube ich, vorhin darüber gesprochen, dass wir alle einzelne Möglichkeit haben, was zu bewegen. Und damit würde ich auch tatsächlich die Mitgliedschaft beim BVB überschreiben. Wir haben da eine Möglichkeit teilzuhaben, wir haben eine Möglichkeit mitzubestimmen und vor allem sind wir alle als Mitglied ja Teilbesitzer des Vereins. Und gerade wenn man in so einen internationalen Kontext guckt, in welchem Umfeld bewegt sich auch der BVB, finde ich, das gibt es für mich nichts Wichtigeres als 50+1. Und bei uns ist es ja 100% der Besitzschaft sind in der Mitgliedschaft und wir alle können eben den BVB besitzen. Und es wäre für mich sozusagen vom Zugehörigkeitsgefühl das Wichtigste, die Verbundenheit mit dem Verein auch dem Ausdruck zu leihen. Und dann gibt's eben ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen. Und viel im e.V. wird ehrenamtlich getragen. Das finde ich auch so, dass was so Spaß macht, egal wo man hinkommt, da sind Menschen mit Herz und Leidenschaft dabei und das sozusagen übersetzt, ich kann Mitglied werden und ich kann mich im Handball engagieren, ich kann mich im Tischtennis engagieren, ich kann mich ehrenamtlich engagieren mit der bei der Fan- und Förderabteilung, also da nur nochmal als Beispiel genannt, die AG Uns verbindet Borussia oder auch so ganz banale Sachen zusammen Fußball spielen, was ja bei der Fan- und Förderabteilung passiert. Das ist total, also so für die Gemeinschaft extrem cool, finde ich. Und eben aber vor allem so dieser Stolz, wir gehören uns selbst. Und wir als Mitglieder bestimmen, wer wir als BVB sind. Und natürlich haben wir irgendwie Zwänge, die über den Markt kommen oder über das Fußballumfeld, in dem wir uns bewegen. Gerade so im internationalen Wettbewerb. Aber ich glaube, da strahlen wir einfach darüber hinaus. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt. Und jede Person kann Mitglied werden kann sozusagen mit seiner Stimme mitbestimmen. Und das ist ja vielleicht die Grundbasis der Demokratie, die wir dann hier bei uns im Verein irgendwie auch leben. Und deswegen gefällt mir das so gut. Und vielleicht nehmen wir es als kleine Motivationsspritze, dass über 50% der Mitglieder mehr als 100 Kilometer entfernt wohnen. Das heißt, selbst bei uns hier in der Stadt gibt es da noch sehr viele Menschen, die da vielleicht sich jetzt angesprochen fühlen können. Ist gar nicht so schwer, Mitglied zu werden. Und wir freuen uns über viele neue Mitglieder an der Stelle.
Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank wirklich für die ganzen Einblicke. Boris hat das schon richtig gesagt. Ich bin mir sehr sicher, dass man die sonst nirgendwo bekommt, außer in diesem Podcast, in dieser Folge. Und wie immer, Shoutout raus an euch, wenn ihr sagt, da habe ich noch eine Frage zu oder eine Anmerkung oder einen Kommentar, Kritik, was auch immer euch unter den Nägeln brennt. Schreibt uns eine Mail an podcast@bvb.de und bis bald hier in diesem Podcast Flutlicht und Flipcharts.
Dankeschön. Tschüss. Danke, Daniel.
Vielen Dank euch.
Ciao, ciao. Ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.